Deutschlandfunk Interview.
Jetzt haben sich also die 27 EU-Staaten auf 50 Milliarden Euro geeinigt für die Ukraine für die nächsten 4 Jahre, dieses laufende Jahr eingeschlossen. Dieses Geld bekommt jetzt ein Land, das in Teilen eben auch sehr korrupte Strukturen hat. Welchen Sinn erkennen Sie darin?
In erster Linie erkenne ich darin einen sicherheitspolitischen Sinn. Im Dezember hat die Europäische Union gegenüber der Ukraine ja gesagt, dass die Ukraine ein Beitrittskandidat ist, und das führt die Ukraine sozusagen aus einem Prozess von reiner Stabilisierung und Assoziierung mit der EU in wirklich einen Beitrittsprozess. Und das heißt wiederum auch, dass ja der EU nur ein Staat beitreten kann, der nicht kollabiert ist, sagen wir mal. Und die Ukraine hat durch die aktuelle Kriegssituation natürlich finanziell enorme Schwierigkeiten, weil alles in diesen Krieg fließt. Und so kommt sie dazu, dass sie eben laufende Staatsausgaben nicht tätigen kann. Also ganz normal die Gehälter zu zahlen von Staatsbediensteten, beispielsweise Pensionen. Und das sind so kritische Infrastrukturen, sage ich mal, die am Laufen gehalten werden muss, damit dieser Staat nicht kollabiert. Und darauf zielen diese Hilfen, diese finanziellen Hilfen jetzt natürlich ab. Also es ist ein sicherheitspolitischer Hintergrund.
Und diese 50 Milliarden werden aus dem EU-Haushalt, der schon beschlossen ist, geleistet, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder helfen Sie mir bei der Korrektur, falls nicht?
So sehe ich das auch.
Ah, das ja. Bedeutet also, da wird nichts zusätzlich überwiesen. Wenn das jetzt so ist und das jetzt so kommt an die Ukraine, Sie haben gerade von Gehältern gesprochen und so weiter, da fehlt ja eine ganz wichtige Komponente, jedenfalls aus Sicht der Ukraine, um ein Kollabieren zu verhindern. Und das ist das Geld für, ganz salopp und zugespitzt gesagt, für Munition und Geschosse. Die sind noch nicht da drin. Warum nicht?
Das nicht, weil das sind zwei unterschiedliche Mechanismen. Also innerhalb der Europäischen Union, wenn das Geld von der Kommission kommt und vom EU-Haushalt kommt, wo die Kommission sozusagen auch die Souveränität drüber hat, sind keine Militärgelder, wenn man so will, enthalten. Die liegen in der Souveränität der Mitgliedstaaten selber. Heißt, wenn Mittel freigemacht werden sollen mit einer militärischen Komponente, dann sind das sozusagen Gelder, die die Mitgliedstaaten einfach gesprochen sammeln. Also das hat einfach mit der, ich nenne es jetzt mal einfach Budgetierung sozusagen zu tun, oder mit dem System EU selber.
Was ist wichtiger, diese 50 Milliarden oder die 20 Milliarden, die im Raum stehen für Munition?
Naja, also militärisch gesehen mit 20 Milliarden, glaube ich, kommt man jetzt auch nicht weit. Aber da sind wir sozusagen in dieser Diskussion drin, wie viel Hilfen leisten denn die einzelnen Mitgliedstaaten militärisch gesehen an die Ukraine. Und da ist ja Deutschland ganz voran, die zahlen am meisten. Also Deutschland zahlt 17,1 Milliarden, habe ich heute nochmal nachgeschaut. Und die anderen großen Staaten wie Frankreich, Italien, Spanien, die militärisch ja eigentlich am stärksten sozusagen aufgestellt sind, zahlen im Grunde nur einen Bruchteil von dem, was Deutschland zahlt. Also da müssen die Mitgliedstaaten jetzt gerade mit Blick auch, würde ich sagen, auf die Präsidentschaftswahl, die anstehende Präsidentschaftswahl in den USA, noch deutlich anziehen.
Wenn ich das jetzt ein bisschen zuspitze, Frau Opitz, dann könnte ich sagen, die Europäische Union macht also ihrer Struktur alle Ehre und hält in einem anderen Land die Bürokratie am Laufen, nicht aber die Soldaten an der Front.
So ganz würde ich es nicht ausdrücken. Wir müssen ja sehen, die Ukraine war ja auch schon vor dem Krieg in diesem Stabilisierungs-Assoziierungsprozess. Das heißt, die Europäische Union hat ja auch bereits vor dem Krieg Projekte gehabt, zivilgesellschaftliche Projekte, aber eben auch Projekte, die der Ukraine darin unterstützen sollen, an die EU heranzukommen. Also beispielsweise Korruption zu bekämpfen oder Reformen zu machen im Bereich der Rechtsstaatlichkeit und so weiter und so fort. Und in diesen Bereich fällt jetzt sozusagen dieses Milliardenpaket, was eben heute, dieses Finanzpaket, was heute beschlossen wurde, um vielleicht ein Stück weit auch natürlich das, was die Ukraine jetzt an eigenem Geld in das Militärische steckt, zu kompensieren, kann man so sagen, vielleicht. Aber es ist kein losgelöster Prozess. Also es ist jetzt nicht so, dass die EU-Staaten jetzt einfach Geld in die Hand nehmen, um die Ukraine zu unterstützen, sondern da gibt es diese Vorgeschichte dazu.
Ja. Also Sie sprechen von Sicherheitspolitik und erläutern die Sicherheitspolitik auf die Art und Weise, wie Sie das jetzt in den vergangenen 5 Minuten hier in diesem Gespräch getan haben. Sehen Sie denn bei der Europäischen Union auch ein Vorankommen tatsächlich im militärischen Teil der Sicherheitspolitik?
Also ja, auf jeden Fall. Das ist ein Prozess auch, der in den auch weit vor diesem Krieg natürlich schon begonnen hat mit der europäischen Sicherheitsstrategie und dann dem sogenannten strategischen Kompass, der ja zeitgleich eigentlich mit Beginn des Krieges verabschiedet wurde, aber auch wiederum ein Aushandlungsprozess war. Es steht und fällt immer im Zusammenhang mit dem, was die USA machen. Das muss man einfach so sehen. Und wenn die USA jetzt möglicherweise wieder einen Präsident Trump hat, der eine ganz andere Sprache spricht in Bezug auf die NATO oder eben die militärischen Aktionen innerhalb der innerhalb Europas, dann erhöht das einen Druck, einen sicherheitspolitischen Druck auf die EU-Mitgliedstaaten und dann passiert natürlich militärisch gesehen sehr viel mehr, als wenn wir jetzt eine solide transatlantische Partnerschaft haben. Wichtig ist, und das ist auch das Signal heute, dass wenn es dann drauf ankommt, die EU geschlossen dasteht und das ist sozusagen die Hauptmessage, würde ich mal sagen, dieses Gipfels heute und des Beschlusses, dass es ein deutliches Signal ist. Das ist manchmal ein Stück weit wichtiger als jetzt die reine Zahl.